werde nicht zu deinem ärgsten Feind. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was soll denn das? Was ist denn das für eine komische Serie? Aber warst du nicht schon mal auch dir voll im Weg gestanden? Und warst du nicht schon mal derjenige, der dir am meisten feindlich oder entgegenstand und Dinge kaputt gemacht hat? Wir alle haben das schon mal erlebt. Wir alle haben es schon mal erlebt, dass wir uns irgendetwas schön geredet haben, was keine gute Idee war und was uns dann im Rückblick arg geschadet hat. Als ich so auf mein Leben zurückblickte und mir überlegt habe, wo habe ich mir etwas schön geredet, das mir dann am Ende arg geschadet hat, da ist mir eine Situation eingefallen, wo ich so richtig mir selbst im Weg stand und so richtig zu meinem ärgsten Feind wurde. Wir haben damals in unserer Firma Architekten Software verkauft und wir haben diese Software mit Direktmarketing vertrieben und waren da recht erfolgreich. Und eines Tages bekam ich einen Anruf von dem Redakteur eines Architektenmagazins und er hat mir angeboten, eine zweiseitige, sogar eine Beilage, vierseitige Anzeige in die Mitte des Magazins hineinzumachen, zweimal, wo wir dann in Deutschland alle Architekten direkt erreicht haben. Und man rechnet ja dann so den Preis pro Kontakt. Und das war wirklich ein, in meinen Augen, super Angebot. Und ich habe die Vorsicht total in den Wind geschlagen. Ich habe mir das schön geredet. Ich habe gedacht, wow, dann werden wir jetzt zum Marktführer. Wir durchdringen den ganzen Markt. Wir erreichen jeden Architekten. Und unsere Software war ja derart auch gut und brauchbar, dass ich mir vorgestellt habe, das ist jetzt der Durchbruch. Und ich habe überhaupt nicht gedacht, könnte das so riskant sein? Was ist, wenn das nichts wird? Und habe alles auf diese Karte gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass ich einem Betrug aufgesessen war und dass dieser Verlag nur die Beilagen gedruckt hat und sie nicht in die Zeitung hineingetan hat und auch nicht zu den Architekten geschickt hat. Das habe ich allerdings zu spät entdeckt. Ich habe alles auf diese Karte gesetzt und natürlich brauchst du dann ein bisschen Zeit, bis das gedruckt ist, dachte ich mir, bis das bei den Architekten gelandet ist und bis sie das dann bestellen. Und der Umsatz ist komplett eingebrochen, ausgefallen. 2-3 Monate null Umsatz, was dann letztlich zu ganz, 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 ganz großen Schwierigkeiten wurde. Und so war ich mir selbst mein ärgster Feind, nicht die Konkurrenz, nicht Mitbewerber, sondern ich selbst stand mir voll im Wege. Kennst du jemanden, der sich so richtig selbst im Weg gestanden ist, der seine Karriere ruiniert hat, seine Ehe, seine Finanzen? Von außen ist das wirklich schwer erträglich und schwer zuzuschauen. Und dann denken wir vielleicht, ja, der ist ja, dem passiert sowas, aber ich würde sowas nie tun. Aber wenn ich dir so in die Augen schaue, dann denke ich, wir alle haben dieses Potenzial dazu, unser ärgster Feind zu sein, uns am meisten im Weg zu stehen und uns durch unsere Entscheidungen selbst zu schaden. Immerhin hast du ja auch die schlechten Entscheidungen, so wie ich auch, selber gefasst. Ich war schuld. Ich habe das entschieden und es war ein Fehler. Und nicht nur eine einzelne Entscheidung kann dazu führen, sondern das kann sogar der erste Schritt sein, dass du zu deinem ärgsten Feind wurdest. Also es kann sein, dass du eine große Entscheidung triffst und schon gleich direkt merkst, boah, da habe ich es jetzt versenkt. Oder du gehst kleine Schritte und bewegst dich so auf dem Weg zu, dass du dein ärgster Feind wirst. Denn jede Gewohnheit beginnt mit einem ersten Mal und entwickelt sich dann mit der Zeit immer weiter. Und das ist auch die Hoffnung, die wir jetzt bei Read It Together haben, dass wir gemeinsam mit kleinen Schritten eine Gewohnheit einüben und zurückfinden zu diesem kostbaren Buch der Bibel und zu den wunderbaren Verheißungen und Aussagen und Zusammenhängen, und die unser Leben verändern werden. Jedes Muster beginnt mit einer ersten Zeile. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und wir haben das Potenzial, im Guten wie im Schlechten. Und in dieser Serie, die jetzt dreiteilig ist, besprechen wir drei Dinge, die du tun kannst, um sicherzustellen, dass du nicht dein ärgster Feind wirst. Dass du keine einzelne schlechte Entscheidung triffst, die zum ersten Schritt wird, dass du dein ärgster Feind wirst. Jesus hat das zwar nie so direkt so ausgesprochen, aber es war doch ziemlich eindeutig, was er gesagt hat. Wir haben das in der letzten Serie gehört. Diejenigen, die sein Wort hören und sich weigern, es in die Praxis umzusetzen, die untergraben letztlich ihr eigenes Leben. Die nehmen ihrem eigenen Leben die Stabilität. Und deswegen fragen wir uns jetzt auch ab Montag, jeden Tag, wenn wir diesen Text im Neuen Testament lesen, was bedeutet das für mich? Was muss ich jetzt tun? Und dann kannst du das umsetzen. Dann kannst du an diesem Tag vielleicht das, was du erkannt hast, in die Praxis umsetzen und gute Erfahrungen machen. Diese drei Gewohnheiten, die wir dir jetzt in dieser Serie vorschlagen werden, das sind vorbeugende Maßnahmen. Das sind Dinge, die dich bewahren sollen. Das sind Gewohnheiten, die du einüben kannst, die dich davon abhalten, voll in die Böschung zu fahren, voll vom Weg abzukommen. Also die erste Sache, und das möchte ich heute mit uns besprechen, dass du nicht dein ärgster Feind wirst, ist: achte auf dein Gewissen, achte auf die innere Stimme, achte auf das, was du dir selbst erzählst. Wenn du eine Option bekommst, so wie ich jetzt damals bekommen habe, die Werbung umzustellen, wenn du eine Einladung erhältst oder irgendeine Wahl in Betracht ziehst und du in dir auch nur das kleinste bisschen Zögern spürst, dann halte inne. Das hätte ich damals auch tun sollen. Ich hätte innehalten sollen und hätte nicht diese große Chance sehen sollen, sondern auch die Risiken. Ich hätte innehalten sollen und auf die innere Spannung, die vielleicht im Rückblick tatsächlich da gewesen ist, achten sollen. Und hör auf, dir etwas einzureden. Beginne lieber der feinen Stimme deines Gewissens zuzuhören. Denn wenn wir etwas sehen oder jemanden sehen und wir etwas unbedingt haben wollen, obwohl es unvernünftig ist, obwohl es nicht gut ist, obwohl es vielleicht vom Zeitpunkt her jetzt gerade falsch ist, das zu tun, dann fangen wir an, es uns schön zu reden. Dann beginnen wir uns selbst zu belügen und glauben unseren Lügen. Und wenn du dann einfach mal so dich beobachtest, wenn du dich nebendran stellst und dir zuhörst und das beobachtest, was da geschieht, wenn da so ein Verkäufer so auf dich zugehen würde und würde im gleichen Tonfall mit dir reden, den du bei dir anwendest, dann wärst du stockbeleidigt, dann würdest du sagen, da gehe ich nicht mehr hin, diese Beratung nehme ich nicht in Kauf. Etwa so. Also du kaufst etwas und wenn du nach Hause kommst und du dann feststellst, dass du es doch nicht magst, dann kannst du es ja immer noch in die Diakonie bringen. Oder du hast zwar genau das, was du jetzt kaufen möchtest, du hast etwas, was genau dieselben Funktionen hat wie das, was du dir jetzt kaufen möchtest, aber es ist halt neuer und deswegen willst du es haben. Oder für diejenigen, die schon in diese digitale Welt so weit vorausgekommen sind: ja, Alexa, es ist falsch, es ist falsch, es ist falsch. Aber sag's einfach niemandem. Sicher wäre dein Mann verletzt und beleidigt, wenn er herausfinden würde, was du tust. Aber dein Mann ist eben dumm, er ist nicht klug genug, um es herauszufinden. Oder ja, deine Freundin, die würde am Boden zerstört sein. Aber mal ehrlich, so unter uns gesprochen, sie ist nicht annähernd so attraktiv wie. Dinge, die wir uns schönreden, Dinge, die wir uns erzählen, Dinge, die uns überzeugen sollen, etwas zu tun, von dem wir spüren, dass es im Grunde eigentlich nicht richtig ist. Und wenn jemand zu uns das sagen würde, was wir oft uns selbst einreden, dann wären wir beleidigt. Und deshalb solltest du aufhören, dir Dinge schön zu reden, sondern auf deine innere Stimme und möglicherweise sogar auf dein schlechtes Gewissen, auf dein Gewissen überhaupt zu achten. Und in dem Moment, wo du das Bedürfnis verspürst, dir etwas schön zu reden, halte inne. Hör mal auf. Hör mal auf zu reden und hör mal, fang mal an zuzuhören. Erinnere dich. Wir müssen uns selten eine gute Idee noch schönreden. Wir müssen uns selten etwas, was wirklich gut ist, noch in ein gutes Licht rücken. Es gibt eine faszinierende Geschichte in der hebräischen Bibel, die diese Dynamik wunderbar illustriert und beleuchtet. Eine meiner Lieblingsgeschichten, eine, die in mehrfacher Hinsicht extrem lustig ist. Es dreht sich um den König David, Israels zweiten König. Für diejenigen, die nicht so versiert sind, er tritt als Hirtenjunge in die Geschichte ein. Dann hast du vielleicht schon gehört, dass er diesen großen Riesen Goliath tötet. Später die Tochter von König Saul, dem damaligen König Israels, heiratet. Und der David, der wird immer beliebter im Volk, und Saul wird total eifersüchtig. Er wird neidisch auf den Erfolg von David und versucht, ihn zu töten. David flieht, wird zum Flüchtling. Aber zu dem Zeitpunkt, als er Flüchtling wird, ist er schon Legende und ist schon eine große Berühmtheit in Israel. Und weil David so berühmt war, folgten ihm Dutzende, schließlich Hunderte von Flüchtlingen und Geächteten. Der hatte also eine ganze Schar solcher Haudegen um sich versammelt. Es dauerte also nicht lange, bis David eine kleine Armee aufgebaut hatte. Eine Armee ohne Heimat, weil sie eben nicht nach Hause gehen konnten. Und der Saul, der hat im ganzen Land Spione gehabt. Im ganzen Land hatte er Zuträger, die ihm Informationen gegeben haben, die er gebraucht hat. Und die hat er beauftragt, nach David Ausschau zu halten. Er wollte David töten und er musste jetzt wissen, wo dieser David ist. Und eines Nachmittags, da bekommt er den Bericht, dass David in der Wüste Engedi ist. Engedi ist ein ziemlich unwirtlicher Ort in Israel. Ich blende mal gerade ein Bild ein, dass du eine Vorstellung bekommst, wie das da ist, mit ein paar Menschen, sodass du auch die Perspektive bekommst. So schaut's dort aus, wo David sich jetzt also versteckt hat, und Saul bekommt die Information, dass David jetzt dort ist. Und wir steigen ein in die Geschichte im ersten Buch Samuel in der hebräischen Bibel im Kapitel 24 ab Vers 1. Und da lesen wir in der Hoffnung für alle: Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei Engedi. Kaum hatte Saul, der hatte ein paar Probleme mit den Philistern, die sind ins Land eingedrungen, jetzt kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste von Engedi. Und dann hat Saul 3000 Elitesoldaten ausgewählt und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Und dann kommen sie in die Nähe des Steinbockbergs. Und dort bei den eingezäunten Schafweiden fand er eine Höhle. Und da ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Also das Bild ist jetzt das, da ist jetzt diese Höhle. Saul mit seinen 3000 Männern und Lasttieren sind da jetzt hingekommen und Saul muss jetzt mal aufs Klo, und 3000 Männer und Lasttiere, die saßen jetzt da und warteten. Und jetzt nimmt die Geschichte eben auch diese super interessante Wendung, nämlich im hintersten Teil dieser Höhle, die offensichtlich relativ tief war und natürlich dann auch total finster, und man kann sich da schon vorstellen, dass der Saul auch durch die Sonneneinstrahlung, durch die Helligkeit geblendet war und also David und seine Leute nicht entdeckt hat. Im hintersten Teil, ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle, hatte David und seine Männer sich versteckt. Also, wie groß ist die Chance, dass genau das passiert? Die Sterne stehen günstig für dich, David. Die Götter lachen dir zu. Gott ist dir gnädig. Das ist das beste Szenario. Eine Antwort auf deine Gebete. Beide, Saul und David, die hatten Spione und die Bewegungen des jeweils anderen wurde so beobachtet und mitgeteilt. Und als David hörte, dass Saul und seine Armee näher kamen, teilte er seine Männer auf, um auf ihn zu warten. Und alles lief nach Plan. Alles lief nach Plan, bis Saul den Ruf der Natur ereilte. Und er macht zufällig genau in der Höhle Halt, in der sich David und seine Armee im hinteren Teil verschanzt hat. Und Saul geht weit genug in die Höhle hinein, um seine Privatsphäre zu gewähren und erscheint jetzt wie eine Silhouette am Eingang der Höhle und David und seine Männer sehen ihn, wie er da in der Höhle steht. Was ist jetzt David durch den Kopf gegangen? Was würde dir durch den Kopf gehen, wenn du David wärst? Gott hat seinen Feind in seine Hände gegeben. Gott hat deinen Feind in deine Hände gegeben. Der David, der war ja bereits schon zum König gesalbt worden. Und jeder weiß, dass er als nächstes an der Reihe ist. Und das Einzige, was ihn noch gehindert hat, war Saul. Saul stand im Weg. Und wenn David nicht so dachte, wir wissen ja nicht, wie er dachte, aber wir wissen ganz bestimmt, dass seine Männer so dachten. Und im Vers 5 lesen wir dann im 1. Samuel Kapitel 24, das ist die Gelegenheit, David. Also in der Höhle haben sie es geflüstert, das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deine Feinde auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Und das war es, was David auch seinen Männern versprochen hatte, abends, als sie am Lagerfeuer saßen. Er sagte, ich werde jetzt König und ich werde euch belohnen, die ihr mir treu geblieben seid. Ihr werdet alle wichtige Positionen in meinem Königreich bekommen. Und jetzt war das Warten endlich vorbei. Und alles, was David jetzt noch tun musste, war, den König zu töten und nach Hause zu gehen. Und das Spektakel, das wäre beeindruckend gewesen. 3000 Soldaten beobachten, wie König Saul in die Höhle hineingeht und David herauskommt mit dem Kopf von König Saul in der Hand. Und die hätten ihn dann sofort zum König ausgerufen, die hätten sich sofort ihm ergeben. Es würde keinen Bürgerkrieg geben. Viele Leben würden verschont bleiben. Kannst du dir die Emotionen und den Adrenalin vorstellen, das David in der Höhle spürte und den Druck, unter dem er jetzt gerade ist? Die extreme Anspannung? Kurz davor, die Macht zu ergreifen. Aber dann hat David noch was anderes gefühlt. Er sagt das selber, er spürte sein schlechtes Gewissen. Er spürte, wie sein Herz wie wild klopfte. Irgendwas war an dieser Situation nicht in Ordnung. Und David hätte jetzt sagen können, ach komm, das ist einfach nur das Adrenalin, das ist einfach nur die Anspannung. Komm, hör dem nicht zu, komm, jetzt musst du handeln. Du bist doch König und du bist doch gesalbt und du musst doch jetzt agieren. Du musst dir doch jetzt das nehmen, was dir zusteht. Diese Spannung macht doch gar keinen Sinn. Ignorier die einfach. Also David schlich nach vorne. Es sind noch einige Meter bis in den Rücken von Saul. Und auf diesem Weg dorthin, wo er da in dieser Höhle auf dem Bauch rutscht und sich vorsichtig und langsam nach vorne tastet, verstärkt sich die Spannung in ihm. Und er schenkt dieser Spannung, diesem schlechten Gewissen, von dem er das selber sagt, dass er das gehabt hat, schenkt er Aufmerksamkeit. Und plötzlich wird seine Entscheidung umgedeutet. Das Zögern, das vorher keinen Sinn machte, ergibt jetzt plötzlich Sinn. Warte. Warte. Ist noch nicht die Zeit. Es kommt noch ein Zeitpunkt, aber jetzt ist noch nicht die Zeit. Warte. Ich bin dabei, den König zu ermorden. Das kann nicht richtig sein. Gott hat Saul erwählt und ich kann nicht ersetzen, was Gott an seinen Platz gesetzt hat. Ich darf da nicht eingreifen. Und auch möchte ich nicht, dass mein Vermächtnis und die Geschichte, die die Menschen dann über mich erzählen werden, die ist, dass ich Saul ermordet habe. Und trotz dieses unvorstellbaren Drucks, unter dem David jetzt an dieser Stelle ist, ändert er seinen Kurs. Er hört auf sein scheinbar irrationales Gewissen. Und dieses Gewissen bewahrt ihn davor, sein eigener ärgster Feind zu werden. Denn in diesem Moment wäre er der Mann gewesen, der Israels ersten König seinen eigenen Schwiegervater ermordet hätte. Das war derselbe Mann, der ihn nach der Tötung von Goliath zu einer Berühmtheit aufstiegen ließ. Und stattdessen schneidet David nur einen Zipfel von Sauls Gewand ab und geht zurück zu seinen Männern. Und die stehen unter Schock. Und er muss ihnen jetzt einiges erklären. Ne? Und dann sagt er, als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Und die Männer, ich kann sich in ihre Lage hineinversetzen, die Männer sind gerade jetzt verwirrt und sie sagen, Moment mal, wir verstehen das jetzt nicht, vor einigen Minuten war er noch dein Feind. Und jetzt handelst du so, okay, dann übernehmen wir das für dich. Wenn du ihn nicht umbringen willst, dann übernehmen wir es. Dann gehen wir jetzt einfach hin und bringen ihn um, weil er ist direkt zu greifen und wir sind in der Überzahl. Es ist ganz einfach, ihn jetzt umzubringen. Und David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Er hat gesagt, Leute, auch ihr nicht. Nicht ich und auch ihr nicht. Und nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche nach David fortzusetzen. Also der war immer noch mordrünstig unterwegs. Der wollte David tatsächlich umbringen. David war so nahe dran, jetzt der Sieger zu sein. Vielleicht geht's dir genauso. Bist du ganz dicht dran? Denkst du, du kannst es jetzt einfach dir nehmen? Redest du dir eine schlechte Idee schön? Eine, die dich vielleicht den Rest deines Lebens verfolgen wird und dich zu einem Lügner auf Lebenszeit macht? Bist du dabei, eine Geschichte mit deinem Leben zu schreiben, von der du nicht möchtest, dass sie später über dich erzählt wird? Und ich höre fast täglich Geschichten, von denen ich denke, über Menschen, die gestorben sind, von denen ich denke, wenn die Menschen leben würden und sie mitkriegen würden, dass diese Geschichte über sie erzählt wird, wäre es ihnen bestimmt hochnotpeinlich. Bist du kurz davor, dein eigener ärgster Feind zu werden? Ich schlage vor, dass du einfach da mal eine Pause machst und aufhörst, dir schön zu reden und dass du anfängst, auf diese leise Stimme zu hören, die da auch noch ist, wenn du still wirst. Wenn du nichts mehr sagst. Es könnte das Flüstern Gottes sein, der dich liebt und der versucht, dich davon abzuhalten, dein eigener ärgster Feind zu werden. Also zurück zu dieser Geschichte. Saul verlässt jetzt die Höhle, hatte keine Ahnung, wie nah er dem Tod war. Und dann lässt David ihm ein bisschen Vorsprung und dann hört er plötzlich eine vertraute Stimme seinen Namen rufen. David tritt aus der Höhle heraus, wo Saul gerade hineingegangen war, verneigt sich und hält das abgeschnittene Stück von Sauls Gewand hoch. Und der Saul, der erkennt, wer der bessere Mann ist. Und dann hält David eine kurze Rede und schließt mit folgenden Worten. Der Herr, Vers 13, der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich werde dir kein Haar krümmen. David hat sich entschieden, das Richtige zu tun. Ich werde Gott glauben. Und ich werde Gott erlauben, dass er den Ausgang der Dinge bestimmt. Ich werde die Dinge nicht in meine eigene Hand nehmen. Und David beschloss auch, Sauls schlechtes Verhalten nicht als Entschuldigung dafür zu nehmen, sich selbst jetzt nun schlecht zu verhalten. Und wie steht es mit dir? Erwägst du aufgrund des schlechten Verhaltens von jemanden anderen, dich jetzt auch schlecht zu verhalten? Erwägst du, wie jemand zu werden, den du nicht einmal magst? Und redest du dir die Sache auch noch schön, dass du ein Recht darauf hast, dass es dir zusteht, dass es jetzt eben so ist und dass der andere eben auch so ist und deswegen hast du jetzt ein Recht, dich so zu verhalten? Ich möchte noch mal sagen, eine gute Idee müssen wir uns nicht schönreden. Wenn es eine gute Idee ist, brauchen wir uns das nicht noch mit einer rosaroten Brille anzugucken. Und alle Augen sind jetzt auf Saul gerichtet. Er wird von David gedemütigt, nicht durch sein militärisches Geschick, sondern durch seine Selbstbeherrschung. Das ist ein tolles Wort. Der Saul wird überwunden und gedemütigt durch die Selbstbeherrschung von David. Durch Davids Demut wird Saul gedemütigt. Und Saul hat keine Wahl, als mit seiner Armee umzukehren und zurück nach Jerusalem zu gehen. Wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du mit einem schlechten Gewissen ringst und dass du dir Dinge einredest und schönredest, dann könnte es das leise Reden Gottes in deinem Leben sein. Und dann möchte ich dir vorschlagen, heute, dass du dich stören lässt, dass du dem zuhörst und dass du vor allen Dingen eine Entscheidung, vor der du kurz bevorstehst, dass du diese Entscheidung nicht überstürzt. Die innere Anspannung, die du gerade spürst, könnte sehr wohl Gottes Weg sein, dich davor zu bewahren, dein eigener ärgster Feind zu sein. Und was du jetzt praktisch machen kannst, ist, dich selbst zu fragen, gibt es eine Spannung in meinem Leben, in Entscheidungen, die ich treffen muss, die eigentlich jetzt meine Aufmerksamkeit erfordern? Jede Gewohnheit beginnt mit einem ersten Mal. Jedes Muster beginnt mit einer ersten Zeile. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und wenn du schon das erste Mal die erste Zeile und den ersten Schritt vermeidest, begibst du dich gar nicht erst auf diese Reise. Und wenn dich etwas an ihm, an ihr, an dem Angebot, an der Einladung, an dem Deal stört, dann stell dich dem. Stell dich dem und schau es genau an, bis entweder diese Unruhe, diese innere Spannung oder David hat es schlechtes Gewissen genannt, dieses Herzbumpern entweder aufhört oder du dich entscheidest, es eben nicht zu tun und einen anderen Weg einzuschlagen. Denn das Problem ist, dass wir uns oft selbst in die Tasche lügen, dass es zwar mit einem unbehaglichen Gefühl beginnt, aber wir dann es rationalisieren und uns Dinge überlegen, die wir jetzt ins Feld führen, als Argument dafür, dass es doch eine gute Idee ist. Und das kannst du nur, wenn du innehältst, kannst du erkennen, dass es falsch ist. Wenn du innehältst und still wirst, dann kannst du diesen potenziellen Fehler sehen, den du gerade im Begriff bist zu machen. Ich möchte dir vorschlagen, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Ich will innehalten, bis ich wirklich klar sehe. Ich will innehalten und gute Möglichkeit ist auch eine Nacht drüber zu schlafen oder zwei. Ich will innehalten und eine Nacht oder zwei drüber schlafen. Ich will beten. Ich will still werden. Ich will auf Gott hören. Ich will hören, was er zu mir sagt. Ich will mein Gewissen erforschen, anstatt es zu ignorieren. Gibt es so eine Spannung in deinem Leben, dann schenk ihr Aufmerksamkeit. Du wirst, wenn du das machst, diese Entscheidung nie bereuen. Und du wirst viel bessere Entscheidungen treffen, die dir auch später das Bereuen ersparen. Es ist die erste grundlegende und wichtige Entscheidung, die dich davon abhält, dein ärgster Feind zu werden. Und jetzt beten wir zu dem Vater, der dich so sehr liebt und Jesus, der dir die Möglichkeit gegeben hat, zu seinem Vater Vater zu sagen. Und wir beten, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen. Lass uns gemeinsam die Bibel lesen. Am Montag beginnt es. Abonniere den Impuls jeden Tag auf der App, wenn du möchtest. Und du kannst dich auch auf Teil 2 freuen. Wir werden noch zwei spannende Themen besprechen, die dich davor bewahren werden, dass du dein ärgster Feind wirst. Bis nächsten Sonntag.